ich fand das an für sich gut, dass das Symbol des Schildes so ein starkes und wichtiges Symbol ist. Und wie sie dann damit spielen. Vor allem dieses berühmte Ende der vierten Folge.
Ja. Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen. Fabian ist im Moment gerade im Urlaub, deshalb vertrete ich ihn heute. Mein Name ist Laura, ihr kennt mich schon, ich war auch schon die letzten Male immer mal wieder dabei. Und ich sitze jetzt heute hier zusammen mit dem guten Marco. Hallo Marco.
Hi Laura, ich freue mich hier zu sein. Ich habe gerade eben das Finale gesehen.
Ich auch. Ach, du bist jetzt erst vor einer halben Stunde fertig geworden?
Ja, vor einer Stunde eigentlich.
Wir wissen auch überhaupt noch nicht, wovon wir reden, ne? Dabei.
Achso, haben wir das nicht gesagt?
Nee.
Aber ihr habt ja draufgeklickt, deswegen ist es ja eh egal.
Das stimmt. Genau, dann sag doch mal, worüber reden wir heute?
Ich würde behaupten, ich hätte das Finale auch vorhergesehen, bevor die Serie überhaupt losging. Das ist das Wichtige, denke ich, ohne jetzt zu spoilern. Wir haben ja natürlich einen spoilerfreien Part. Also wir reden natürlich über The Falcon and the Winter Soldier, oder wie man die Serie vielleicht auch anders nennen könnte.
The Winter Falcon.
Das so auch?
So wie ich das häufiger mal zusammenfasse, tatsächlich.
Also, ich sag mal so, es war klar, dass es davon nur eine Staffel geben wird.
Ja.
So heißt.
Ja.
Von Anfang an, ohne dass man die Serie gesehen haben muss. Man muss nur Endgame gesehen haben, das reicht.
Das stimmt. Es ist also, auf jeden Fall eigentlich eine Origin-Story.
Wenn man so möchte. Ja. Ich weiß aber nicht, ob sie überhaupt als Lückenfüller wirklich taugt. Darum müssen wir jetzt gleich in der Bewertung reden. Worüber reden wir denn heute?
Sprechen.
Wir reden darüber, wie wir die Serie fanden. Wir reden erstmal spoilerfrei drüber, so dass jeder von euch folgen kann und sich überlegen kann, ob er die Serie schauen sollte oder nicht. Oder falls er nur das Finale noch nicht gesehen hat, er oder sie. Und gegen Ende machen wir dann natürlich einen großen Spoiler-Part. Also nicht gegen Ende, sorry, sondern ein großer Teil dieses Podcasts. Und wir werden gegen Ende noch mal ein bisschen über Phase 4 reden, was die Serie für Phase 4 bedeutet.
Genau, das heißt, alle diejenigen, die bei Apple sind, haben da ja jetzt einen Vorteil, weil sie die Kapitel anklicken können, die bei Spotify, da schreiben wir wie immer die Timecodes rein. Das heißt, ihr könnt dann vorspulen durch den Spoiler-Teil, falls ihr noch nicht so weit seid.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich benutze tatsächlich nur Spotify und eine Podcast-App, aber nicht eine Apple-Podcast-App.
Ah ja, nee, Apple hat tatsächlich da den mini-kleinen Vorteil, dass es da Kapitel gibt.
Und das ist cooler, als man denken sollte. Selbst wenn man alles im Stück hören will, ich meine, ich sehe es ja schon bei YouTube-Videos. Ich meine, ich mache 10 Minuten YouTube-Videos und die bei GigaTV sind ja eher nur noch länger teilweise. Und eigentlich bräuchten solche Videos keine Kapitel. Aber ich finde, es hilft tatsächlich bei der Orientierung auch, wenn man sie gar nicht benutzt, nur wenn man sie sieht im Zeitbalken und das ist die Zukunft.
Naja, vor allen Dingen, es gibt, also ganz einfach auch wie bei Büchern beziehungsweise bei wissenschaftlichen Arbeiten, es gibt schon mal einen Eindruck darüber, was denn überhaupt der Inhalt sein könnte. Das finde ich auch immer sehr vorteilhaft, wenn ich das schon weiß. Dann die große Eisbecherfrage, wie wir sie nennen am Anfang, wäre dieses Mal, wer ist denn dein Lieblings-Marvel-Held oder deine Lieblings-Marvel-Heldin?
Also bei der Eisbecherfrage sind es meine zwei besten Freunde Ben und Jerry und am ehesten Half-Baked oder Cookie Dough. Und bei der Eisbrecherfrage Lieblings-Marvel-Held-Heldin gar nicht so leicht. Ich lege mich mal auf meine Lieblingsfilmreihe im Marvel-Universum fest. Das ist nämlich Guardians of the Galaxy. Und deswegen sage ich jetzt Star-Lord. Mhm. Die einfache Antwort wäre, glaube ich, tatsächlich Iron Man. Ich mag aber die großen Fehler. Und dass er auch nur ein einfacher Mensch ist, ohne die Mittel eines Milliardärs, finde ich Star-Lord dann doch noch interessanter. Mhm. Ich glaube, wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich Spider-Man gesagt aus Sam Raimis Reihe. Spider-Man 2, was Character-Building bei einem Superheld angeht, bis heute fast unerreicht ist. Ich finde, Spider-Man Into the Spider-Verse kommt sehr gut ran, sowohl was Peter Parker als auch Miles Morales angeht, weil beschäftigt sich sehr damit, was es bedeutet, der Mensch unter der Maske zu sein. Und das machen die allerwenigsten Superheldenfilme wirklich gut.
Das stimmt. Das kommt ganz oft natürlich irgendwie ein bisschen zu kurz, weil dann immer schon der Plot einsetzt, ne? Und der Antagonist irgendwie auftaucht.
Ja,
aber würdest du denn sagen, dass, weil ich jetzt nur nach Helden gefragt habe, dass es bei dir, also wenn ich jetzt auch Antagonisten mit eingeschlossen hätte, würdest du dann immer noch, wäre das die gleiche Antwort?
Antagonisten? Haben wir von Superhelden generell oder von Marvel geredet? Von Marvel haben wir geredet, ja. Antagonisten? Nee, ich glaube, das ist ja eine der großen Schwächen von Marvel, dass die, wenn überhaupt, die besten Antagonisten ja in Wirklichkeit später eh Helden werden. Also ich sag mal Loki. Die sind mir zu sehr gut und böse. Marvel. Also selbst wenn sie nachvollziehbare Motive haben, wie in Black Panther oder von mir aus sogar Thanos. Ich würde immer noch dagegen argumentieren, dass Thanos wirklich ein eventuell guter Charakter sein könnte. Also guter Charakter im Sinne von, er will ja nur Gutes tun und macht halt dafür Böses. Da sind ja viele Verfechter davon. Aber zumindest haben sie es probiert bei Thanos. Und sie haben es mich glaubhaft machen lassen, dass er das denkt. Auch wenn es ein idiotischer Plan ist. Du kannst, also die Hälfte des Universums, die Hälfte der Menschheit hatten wir auch vor 70 Jahren. Und da war die Erde nicht im Arsch. Also nicht so sehr im Arsch wie vielleicht sogar jetzt. Es ist nicht die Lösung aller Probleme, wenn du die Hälfte von der Bevölkerung eliminierst. Deswegen ist der Plan einfach idiotisch. Aber ich verstehe, dass sie Thanos ein bisschen mehr Dimensionalität geben wollten. Und das machen sie bei Marvel hin und wieder, deuten sie das an. Und dann braucht's nur die weitere Filmhälfte oder bei Avengers eben Endgame, um aus dem vermeintlich interessanten Bösewicht einfach 0815 Bösewicht zu machen. Das ist dann wirklich, der ist eindeutig böse. Der macht nur böse Dinge und deswegen ist er auf jeden Fall auf der falschen Seite und wir müssen dafür rooten, dass der besiegt wird. Und das etablieren sie, indem er zum Beispiel grausame Dinge tut. Und egal wie nachvollziehbar das Motiv ist, und das ist etwas, was wir in The Falcon and the Winter Soldier unbedingt ansprechen müssen.
Ja.
Eines meiner großen Probleme mit der Serie, ich habe Probleme damit, auch wenn ich es insgesamt eher nett und gut zum Weggucken finde, aber ich glaube, sie ist nicht so deep und so gut, wie sie gerne wäre.
Ja, spannend. Ich muss sagen, du hast gerade tatsächlich meinen Lieblingshelden schon genannt, nämlich Loki. das ist tatsächlich meine Wahl.
Aber können wir festhalten, dass du dich an zwei von seinen drei Filmen, also zwei von seinen drei Torfilmen, nicht so richtig gut erinnern kannst? Hast du mir das nicht gestanden? Also Tor 2 ist fast aus deinem Gedächtnis raus und Tor 3 ist, glaube ich, auch nicht so dein Favorite, ne? Tor 1 ist es bei dir.
Doch, nee. Dann, was? Nee, dann muss ich an jemanden anderen denken, tatsächlich. Also mal abgesehen davon, dass ich, weil ich diese Woche ein Video zu Loki geschrieben habe, noch mal alle Thor-Filme mir angeschaut hatte, ist tatsächlich der zweite Teil weniger bei mir im Gedächtnis gewesen, aber der dritte ist mein Lieblingsteil.
Ach so, da habe ich hier falsch verstanden. Aber ich finde tatsächlich,
dass von Taika Waititi, von Loki, da gibt's keine Frage.
Bin ich ganz deiner Meinung. Ich liebe Thor 3, ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Ich finde tatsächlich, dass der zweite Teil ein bisschen unterschätzt ist, weil er für Loki, finde ich, viel tut. Das einzige Problem ist, und das hat er wirklich, dass es am Ende doch wieder revidiert. Und das ist so blöd. So, also für Loki macht der Film echt viel. Ich würde sogar sagen, mehr als Teil 1.
Ja, also auf jeden Fall macht der zweite Teil mehr für Loki. Der dritte Teil aber natürlich auch. Aber die Probleme des zweiten Teils liegen bei mir woanders. Und das ist mir jetzt beim Schauen auch nochmal wieder klar geworden, dass ich zum Beispiel, eigentlich finde ich Janes Figur einfach schwierig im zweiten Teil. Und große Teile dessen, was dann noch erzählt werden hätte können, wurde nicht erzählt. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen mein Punkt irgendwie auch bei jetzt der Vorausschau auf Loki, die Serie, dass ich finde, dass man das Potenzial von Loki zum Beispiel auch überhaupt nicht ausschöpft. Und das ist aber bei vielen zweite Reihe Helden oder Antagonisten so, ne? Also, weil meine zweite Wahl wäre jetzt tatsächlich Wanda. Die mag ich auch total gerne und ich habe mich immer gefragt, warum die in den Filmen einfach so wenig Raum bekommt. Aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir dann über die Phase 4 sprechen. Weil erstmal muss ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen, nämlich für Featured. Featured ist nämlich Vodafones Magazin für digitale Kultur und dort findet ihr einen ganzen Bereich rund um TV und Entertainment. Und da hat zum Beispiel unser lieber Kollege Tim, der auch schon bei uns im Podcast war, einen Artikel veröffentlicht zu Shadow and Bone, worüber wir diese Woche auch ein Video gemacht haben. Schaut da doch mal rein. Den Link, den haben wir wie immer in die Shownotes gepackt.
Dann sind wir auch, du ein Video gemacht hast, möchte ich dazu
sagen. Ja, das stimmt.
Paula hatte ihre Video, also es ist nicht ganz deine Premiere bei Giga TV, aber du hast halt für Fabian jetzt mal 2 Wochen übernommen, kann man so sagen, oder?
Es ist quasi, naja, es ist schon meine Premiere im Sinne von, dass ich das erste Mal das eingesprochen habe. Texte schreibe ich ja schon auch für dich habe ich ja auch schon Texte geschrieben vor 2 Jahren schon. Also das.
Ich dachte, es wäre nicht dein erstes Voice-Over, deine erste Voice-Over-Premiere auf dem Channel. Das hatte ich gemeint. Doch, also vielleicht verwechsel ich das, weil du die Streams schon gemacht
ja,
hast.
Ja, genau. Und,
ja.
Ich war schon in den Streams drin. Dafür. Aber ich meine, eigentlich ist es ja auch ganz klar, also wie gesagt, Fabian ist jetzt im Moment gerade halt eben nicht da und wir wollten trotzdem natürlich aktuelle Videos veröffentlichen, deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, dann springe ich da mal ein. Ist natürlich eigentlich nicht meine Expertise. Da haben wir den guten Fabian für, der kann das weitaus besser einsprechen als ich. Und normalerweise ist meine Stärke eher tatsächlich der Text und nicht das Einsprechen. Aber ja, nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also da kommen jetzt noch 2 Videos von mir und mal schauen, wie die so laufen.
Sehe ich anders, dass es nicht deine Expertise ist. Weil erstmal hast du schon Texte geschrieben, auch für mich. Und wenn ich sie schlecht finden würde, hätte ich sie nicht eingesprochen freiwillig. Das ist ein sehr dummes, indirektes Lob. Ich wollte damit sagen, du hast gute Texte geschrieben. Und du hast ja schon andere Videos eingesprochen, aber natürlich dann nicht bei GigaTV. Das habe ich gerade durcheinander gebracht.
Ja, das stimmt. Wir haben da mehrere YouTube-Kanäle am Start, tatsächlich. Das stimmt.
Und ich möchte es immer vergleichen mit, also ich habe mit meinem anderen YouTube-Kanal Nerdkultur vor 6 Jahren mittlerweile angefangen. Und wenn ich vergleiche, wie ich da die ersten 2 Jahre eingesprochen habe, da hast du mich ja schon innerhalb von 2 Wochen überholt. Also das geht bis vielleicht ins Wasser geworfen worden, aber doch auf jeden Fall.
Ich habe
also, mir alte Videos von mir nicht mehr anschauen. Also ich zeige die auch ungern her. Ich verlinke die ungern. Also wenn ich so Throwbacks mache, manchmal veröffentliche ich alte Thumbnails noch mal so, hey, hier, das Video habe ich vor 3 Jahren gemacht, das war cool, guckt es euch noch mal an. Mache ich bei ganz alten Videos nicht mehr. Ich ertrage die selber nicht. Ich will nicht, dass Leute die sehen. Muss ich, glaube ich, alle offline nehmen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein tatsächlich, was mehrere YouTuber haben. Also überleg dir mal die ganzen Influencer-YouTuber, ne, die dann angefangen haben mit so, was liegt alles in meinem Zimmer rum? Videos, die auch gerne offline nehmen würden, ne. Das ist so eine allgemeine Krankheit. Aber ja, also ich merke natürlich auch bei dir eine Veränderung so über die Jahre, aber ich finde jetzt nicht, dass du dich dafür schämen musst.
Schämen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sehe es selber ungern und habe das eigentlich gar nicht so gerne, dass da auf teilweise sehr alte Videos immer noch ganz viele Klicks drauf sind, weil, keine Ahnung, Star Wars Theorien zum Beispiel, ne? Also man hat irgendeine blödsinnige Theorie aufgestellt und die hat sich halt als falsch erwiesen. Aber da klicken jetzt Leute drauf, um sich zu vergewissern, ach guck mal, da hat einer eine blödsinnige Theorie. Ich guck mir das an, obwohl ich genau weiß, dass es nicht stimmt. Einfach nur auch noch mal in den Kommentaren noch mal zu schreiben, was 10 Jahre später, also nicht 10 Jahre, aber was 3 Jahre später tatsächlich passiert ist. Und ich sage, ja, ich hab's kapiert. es gibt eine Stelle, da habe ich, also da hat, ich glaube an irgendeinem Kommentar auch so, hat tatsächlich das Ende von Star Wars 9, also die Wendung von Star Wars 9 vorhergesehen, richtig. Mein Argument war damals in der Diskussion so eine blödsinnige Geschichte macht doch niemand, das wird nicht passieren. Aber J.J. Abrams proved me wrong. Es fühlt sich auch an, als hätte er aus einem Fanforum abgeschrieben. Aber lass es nicht.
Ja, ich glaube, wir schweifen jetzt ab, weil das ist eine ganz andere Diskussion tatsächlich. Dann lass uns doch direkt mal in den spoilerfreien Teil gehen. Wie fanden wir denn jetzt eben Falcon und Winter Soldier so?
Nett.
Nett?
Das nett ist das Wort, das mir am ehesten einfällt. Soll aber nicht heißen, es ist Arschloch, sondern es ist krass aufwendig produziert. Also das könnte genauso gut Captain America and the Winter Soldier, also Return of the First Avenger in Deutschland sein, also der zweite Teil von der Produktionsqualität her.
Findest du?
Also sehr gut produziert. Also es gibt ja, die haben mal durchblicken lassen, dass sie teilweise für eine Marvel-Episode 25 Millionen Dollar latzen. Ich finde, das sieht man nicht, dass das, also wenn das überhaupt stimmt, da ist vielleicht auch Marketingbudget mit dabei, weil eigentlich dürfte das nicht so viel kosten. Also wenn man das mal vergleicht mit den großen anderen Serien unserer Zeit, von Game of Thrones bis was weiß ich nicht alles an Fantasy, das sieht alles deutlich teurer aus und muss auch teurer sein. Das kann mir keiner erzählen, dass eine Folge Falcon Winter Soldier 25 Millionen kostet. Vielleicht werden sie es umrechnen, die Gesamtproduktionskosten inklusive Budget, was man bei Film nicht machen würde, dann kommst du vielleicht auf 25 Millionen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber als eine Folge 25 Millionen kostet, sieht man eine Serie nicht an. Dass sie aber teuer produziert sind, mit einwandfreien Special Effects, rund um die Welt gedreht und so, das sind Sachen, also da hat nicht mal Netflix bei den eigenen Marvel-Serien so viel Invest getätigt, wie Disney jetzt bei The Falcon and the Winter Soldier. Das sieht man der Serie an. Ich mag auch grundsätzlich alle Darsteller in der Serie. Die sind alle super gecastet. Ist gar keine Frage. Ich finde ganz toll, was sie für Metathemen da drin haben. Insbesondere, was es bedeutet, als schwarzer Soldat für Amerika zu kämpfen und wie Amerika vor 50, 60 Jahren und wie sie jetzt auch noch damit umgehen. Was es bedeutet, als Schwarzer eben mit den Stars und Stripes rumzulaufen. Das ist ein wichtiges Thema in dieser Serie, das finde ich super. Ich finde die Refugee-Anleihen auch gut mit den Flag-Smashern, ohne jetzt zu sehr spoilerig zu werden. Also wenn es in Richtung Antagonisten geht, ergründen wir wieder ein interessantes Motiv. Aber weil es Marvel ist, wird ganz schnell aus einer Grauzone wird eine eindeutiges Böse. Man kann immer noch über die Motive diskutieren, aber die Figuren, um die es geht, es ist böse, sorry. Und der Grad zwischen Freiheitskämpfer und Terrorist ist oft nur eine Perspektivfrage. Und hier ist die Perspektive aber mir zu festgelegt. Deswegen nett. Große, wichtige Themen. Aber im Endeffekt fühlt es sich einfach nur an wie ein weiterer MCU-Film. Ich sehe viele verpasste Chancen.
Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich es visuell solide finde, aber nicht wirklich, das mich überzeugt. Und gerade wenn du es mit dem zweiten Captain Marvel vergleichst, der ja tatsächlich Captain America, sorry. Ja, ich habe auch schon den zweiten Captain Marvel gesehen, weil ich in die Zukunft gucken kann. Nein, also der zweite Captain America, der ja der erste von den Russos war, ne? Der ist ja sehr viel Spy- Drama-mäßiger und den finde ich visuell, finde ich grundsätzlich, dass der auch raussticht, irgendwie, weil er ganz anders ist als vieles, was wir im MCU sonst gesehen haben, vom Stil her. Weil er halt viel mehr so Born-Identity-Themen irgendwie aufgreift.
Er inszeniert sich auch so, ne?
Ja.
Also ist schneller geschnitten. Ja. Der Shutter der Kamera ist hart eingestellt, das sieht man gerade bei den Kampfszenen. Da hast du recht, da sind die nicht ähnlich, aber diese Spy-Atmosphäre versucht die Kamera einzufangen. Sie macht es ein bisschen anders.
Du meinst jetzt bei der Serie?
Bei der Serie.
Ich finde, dass sie das nicht so überzeugend machen tatsächlich. Und ich muss auch sagen, dass ich oft darüber gestolpert bin, dass sie immer wieder die gleichen Sets benutzen. Wo ich mich teilweise auch schon gefragt habe, also wo ich auch inhaltliche Probleme dann bekommen habe, wo ich mir so dachte, okay, also da wird dann darüber gesprochen irgendwie, dass Menschen in den Untergrund gehen oder tiefer als den Untergrund gehen. Und dann sind sie aber trotzdem immer noch so in der gleichen Welt wie vorher, in den gleichen Sets wie vorher, wo ich mir so denke, ja, aber ihr seid doch immer noch da, wo ihr schon vorher wart, mehr oder weniger. Also wie tief im Untergrund seid ihr da eigentlich? Also das fand ich teilweise jetzt narrativ gesehen schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch was mit der Pandemie zu tun hatte, dass man halt einfach dann irgendwie nur begrenzt an bestimmten Orten drehen konnte. Also da bin ich auch bereit, irgendwie sozusagen die Augen nochmal zuzudrücken. Aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass du von Meta-Ebenen sprichst, weil ich habe die Serie eigentlich eher so empfunden, dass sie wirklich keine Meta-Ebene hat, sondern dass sie wirklich sehr straightforward erzählt wird. Und klar, sie spricht wichtige Thematiken an der Jetztzeit. Und sie ist irgendwo auch, also sie ist gerade in der Gegenwart irgendwie auch verwurzelt und das finde ich gut. Aber sie hat nicht unbedingt eine Meta-Ebene, ne? Sondern sie geht da sehr offensiv mit um. Und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, gerade wenn wir von Rassismus reden und auch von systemischem Rassismus, was angesprochen wird in der Serie, wie aber eben auch Alltagsrassismus, dann ist sie da schon sehr, ja, sehr deutlich. Kann man jetzt drüber streiten, ob das vielleicht auch notwendig sein muss, weil eben das Publikum oft überhaupt gar keine eigenen Rassismuserfahrungen hat. Und dementsprechend da vielleicht noch mal deutlicher drauf hingewiesen werden muss. Also ich fand jetzt, ne, also ohne jetzt eben zu spoilern, aber es gibt ja tatsächlich irgendwie gerade systemischer Rassismus wird ja in verschiedenen Instanzen tatsächlich angesprochen. Und das fand ich sehr gut tatsächlich.
Ja, oder das meine ich ja mit Metaebene. Also es sind Themen, die sich da durchziehen. Sowohl werden sie deutlich angesprochen, wahrscheinlich, ich finde, oft sogar überdeutlich angesprochen, so nach dem Motto, der Zuschauer ist so blöd, wir müssen ihm das jetzt so ins Gesicht schreien, damit er das wirklich versteht. Es muss alles ausgesprochen werden, das ist auch so ein bisschen typisch Marvel, es ist jetzt nicht sehr subtil, was da passiert, gar nichts ist subtil, was in dieser Serie passiert, alles in your face, aber ich würde schon sagen, das ist halt das Metathema der gesamten Serie dann, ob das jetzt zu deutlich ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt.
Ich meine deshalb, dass es kein Metathema ist, weil es ja tatsächlich in der Narrative auch begründet ist, ne? Also wenn wir dann irgendwie von den ersten Folgen reden, wo es ja auch um Trauma geht und darum geht, wie jetzt eben auch Helden mit Trauma umgehen und wie Helden damit umgehen, wenn sie eben 5 Jahre lang weg waren, dann ist es ja Teil der Narrative, dass dann eben erzählt wird, dass es für Sam schwieriger ist. Also beispielsweise die Szene in der Bank. Er bekommt keinen Kredit, weil er 5 Jahre lang kein Einkommen hatte. Das geht bestimmt anderen Leuten auch so. Aber dann ist natürlich auch klar, hier ist einfach Sam und seine Schwester werden deshalb auch noch mal benachteiligt, weil sie schwarz sind. Weil da zufällig dann die Funds noch geringer sind, als es das grundsätzlich schon ist nach dem Blip. Also da, und deshalb aber meine ich, das ist nicht eine Meta-Ebene.
Keine Meta-Ebene, weil es eh gesagt wird und es nicht auf einer Meta-Ebene genau. Als Subtext mitschwingt.
Genau, es ist
ja,
kein
genau.
Subtext,
wenn du so siehst,
Teil der Narrative.
Richtig, wenn du so siehst. Ich glaube halt, die Intentionen waren andere, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, okay. Vieles davon soll auf einer Meta-Ebene stattfinden, aber in Wirklichkeit schreien sie es dir ins Gesicht.
Mhm. Also da gebe ich dir grundsätzlich recht, das stimmt. Also wie hast du das empfunden? Sind das die richtigen Themen, die da angesprochen werden, trotzdem?
Es sind ehrlich gesagt die Themen, die ich gar nicht erwartet hätte und war überrascht, dass die Serie sie hat. Und gerade gegen Ende, inklusive des Finales, fühlt sich das für mich richtig an, wie sie es gemacht haben. Mhm. Weil oft sehen wir das ja nicht. Wir sehen das mit unseren westlichen Scheuklappen, mit unseren europäischen Scheuklappen, möchte ich was sagen. Nicht, dass es hier keinen Rassismus gibt, aber wir sehen oft nicht, was es bedeutet, als schwarzer Amerikaner, als Afroamerikaner die Flagge zu tragen. Und wie das von manchen Leuten wahrgenommen wird. Das sehen wir nicht. Ne? Also wenn wir einen Soldat sehen, einen amerikanischen Soldaten sehen, sehen wir erstmal die Flagge. Wir sehen ja vielleicht gar nicht die Hautfarbe. Aber Amerikaner unterscheiden das tatsächlich nochmal. Mhm. Manches, was da drin passiert, und das passiert tatsächlich eher auf einer Metaebene, der Vergleich mit dem schwarzen Captain America, das ist etwas, ein Motiv aus den Comics und war schon in Anlehnung an die Red Tails. Das war eine Fliegerstaffel, eine Elite-Fliegerstaffel der Amerikaner, aber die war nur mit Schwarzen besetzt. Und das war das Besondere, weil es gab noch Trennung innerhalb der Armee zwischen schwarzen und weißen Regimentern. Und das waren die besten Flieger, die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg hatten, die Red Tails. Und trotzdem sind sie permanent und gerade nach ihren Erfolgen konfrontiert gewesen mit Rassismus. Und vieles, was da in Falcon Winter Soldier passiert, ist auf einer Meta-Ebene genau das wiederholt, bloß ins Superhelden-Universum übertragen. Das war schon bei der Comic-Vorlage so. Und das haben sie halt hier mitgenommen. Hm. Und das sind Sachen, die sehen wir vielleicht gar nicht. Und dass die Serie das so stark in den Fokus setzt, fand ich sogar richtig gut. Weil das hätte ich anhand des Marketings gar nicht vermutet. Ja, da wirkte alles wie das wird jetzt eine lockere Buddy-Movie-Geschichte. Und darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Und ich musste dann innerhalb der Serie erkennen, das war ein bisschen auch zu meiner Enttäuschung, dass gerade die vielen Punchlines, die Jokes, die nur in Buddy-Movies gut funktionieren, sehr gut zusammengeschnitten worden sind, um im Marketing einen lockeren Buddy-Movie zu suggerieren. Und die eigentliche Serie ist das gar nicht. Sehr vieles, was passiert, ist in Wirklichkeit, das sind Parallelhandlungen. Sam Wilson, The Falcon, geht seinen eigenen Weg, muss seine eigenen inneren Dämonen austreiben. The Winter Soldier muss seine eigenen inneren Dämonen austreiben. Und die Berührungspunkte zwischen beiden und wie sie sich gegenseitig helfen, sind in Wirklichkeit sehr wenig. Das ist überhaupt gar keine Buddy-Movie-Geschichte. Im Guten vielleicht bei den Metathemen, aber im Schlechten für das Unterhaltsame, für eine 6 Folgen lange Serie. Ich hätte mir mehr Buddy-Movie erhofft. Und auch ein Buddy-Movie kann Rassismus als Hauptthema haben. Ich denke da nur an Lethal Weapon 2, der einer der besten Buddy-Movies aller Zeiten ist. Und die südafrikanische Apartheid war das große Thema in dieser Folge, in diesem Film. Und da haben sie es geschafft, bei einem lockeren Action-Komödie große Themen mit drin zu haben, ohne dass sie stören. Ganz im Gegenteil. Die waren narrativ ganz sauber mit eingebunden und haben auch damit gespielt, dass bei einer Buddy-Movie-Konstellation eine der beiden Personen schwarz ist. Und das war damals was Großartiges. Ich glaube, sogar fast schon Revolutionäres in den 80ern. Auch die Apartheid so deutlich anzusprechen in einem Hollywood-Film. Und ich glaube, The Falcon and the Winter Soldier wäre das zumindest auch gerne, aber da fehlt so dieser Buddy-Movie-Part. Dieses sich gegenseitig begünstigen, dass eine Charakterentwicklung immer parallel passiert, weil der eine dem anderen hilft und umgekehrt. Und hier war das mir ein bisschen zu sehr getrennt. Ein bisschen zu sehr, er hat seine eigenen inneren Dämonen, die muss er selber facen und umgekehrt genauso.
Ich finde das ganz spannend, dass du das so empfindest, weil ich habe tatsächlich keinen Buddy-Movie erwartet Und mich hat das auch nicht enttäuscht, dass es das nicht ist, weil ich die Serie als sehr viel politischer empfunden habe.
War sie auch dann, als das, wie gesagt, das Marketingmaterial hat das suggeriert.
Das Marketingmaterial hat das suggeriert, klar. Also ich glaube, dazu habe ich aber auch den Trailer zu wenig geschaut. Ich habe den nur einmal am Rande geschaut und dann war für mich klar, okay, ich werde das sowieso gucken, so oder so. Jetzt muss ich mir auch den Trailer dafür nicht geben. Deshalb bin ich da relativ unbefangen rangegangen und war dann tatsächlich dann doch sehr überrascht. Und ich muss dir auch grundsätzlich widersprechen, weil ich empfinde Marvel anders. Also ich empfinde das schon teilweise als sehr subtil. Da werden viele Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel, wie gehen Helden eigentlich damit um, einerseits die Welt zu retten, aber auf der anderen Seite im Privaten hat man da ja auch nicht so viel davon, ne? Also, dass man dann die Welt gerettet hat, irgendwie da, ja, also was sollst du dir, wie sollst du dir da irgendwie das Brot von kaufen? Kannst du nämlich nicht. Und vor allen Dingen, wie gehst du mit den Schuldgefühlen um, die dich dann plagen, weil du eben dann doch auch Menschenleben geopfert hast oder auch teilweise ja auch bewusst riskiert hast oder aus Versehen riskiert hast. Also wenn wir jetzt da eben an Captain America denken und an Wanda, wie sie in Lagos ja aus Versehen Menschen umbringt. Es passiert aber trotzdem und das ist ja eben auch in Civil War ein riesengroßes Thema. Ist ja auch für Iron Man ein riesengroßes Thema, ne? Nach Avengers Age of Ultron. Wie geht er um mit dieser Schuld, dass er diese Kreatur erschaffen hat, ne? Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so subtil, nicht subtil, sondern ich finde das ehrlich gesagt eigentlich ganz gut, dass Marvel damit immer wieder umgeht, weil das eben nochmal eine andere Ebene da reinbringt. Und da ist tatsächlich Falcon und Winter Soldier auch eine Serie, die sich sehr damit auseinandersetzt, eben auch mit diesem, okay, Bucky in Therapie, wie gehst du damit um, irgendwie, wenn du so eine Schuld auf deine Schultern geladen hast? Wie gehst du auch mit PTSD um, was er ja auch eben hat? Das finde ich dann doch irgendwie schon auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich finde jetzt eben bei Falcon und Winter Soldier gibt es eben nicht so eine Subtilität auf jeden Fall, sondern es ist eher sehr straightforward erzählt. Aber das macht es nicht weniger wertvoll. Ich glaube, das, wo ich jetzt, wenn ich so einen Schritt zurücktrete, und ich meine, ich habe jetzt das Finale natürlich auch erst vor 2 Stunden geguckt, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und dann nochmal die komplette Serie im Kontext anschaue, es wird jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsserie sein, ne? Also ich werde die jetzt nicht unbedingt nochmal schauen wollen, wie jetzt zum Beispiel WandaVision, was ich jetzt schon 2-mal mir angeschaut habe. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine interessante Charaktererforschung. Und das Spannende finde ich ja tatsächlich bei dieser Serie, dass es diese Prämisse hat. Steve gibt Sam das Schild und sagt, du bist der nächste Captain America. Und wie gehst du dann damit um? Und das wurde tatsächlich in Endgame nicht thematisiert, ne? Also, weil das wäre jetzt auch, das Thema wäre zu groß gewesen, um das in Endgame noch zu thematisieren. Aber ich finde es interessant, dann tatsächlich mit Sams Charakter da reinzugehen und darüber nachzudenken, okay, kann ich überhaupt Captain America sein? Das ist ja im Grunde genommen die große Frage.
Ja, das ist für mich auch mit doch das Interessanteste. Aber da stößt man gerade ein ganz anderes Problem auf, das ich in der Serie habe, nämlich das Retconning die ganze Zeit. Also, dass Sachen, die vorher etabliert worden sind, bequemerweise hinterfragt werden. Also die Prämisse, da gebe ich dir recht, ist eigentlich eine spannende. Was bedeutet es, Captain America zu sein als schwarzer Afroamerikaner? Was bedeutet das hier wirklich? Und jetzt guck dir aber das Ende von Endgame mal genau an. Guck dir die Szene an. Ich habe es mir absichtlich nochmal angeschaut. Die Message dieser Szene war gar nicht die, dass Sam Probleme damit hätte, das Schild anzunehmen und jetzt dieses schwere Gewicht dieses Schildes, was es bedeutet, was es mit sich bringt. Diese Probleme gab es alle in dieser Szene nicht. Ganz im Gegenteil, die Musik suggeriert was anderes, wie Anthony Mackie das Spiel suggeriert was anderes.
Aber da geht's auch nicht um ihn. Es geht nicht um ihn, es geht um Steve in dem Moment.
Ja.
Und das finde ich ja auch genau richtig, dass er dann in dem Moment auch noch mal was anderes spielt, weil er ja auch Steve ein Gefühl geben will. Der hat ja ein großes Pflichtbewusstsein eben seinem Mentor im Grunde genommen gegenüber.
Ja, aber du siehst ihm ja ins Gesicht und du siehst, wie er empfindet. Und die Musik sagt ja auch, welche Gefühle da eine Rolle spielen. Das ist halt ein Retconning eigentlich. Ich finde die Idee ja gut, aber sie haben halt überlegt, also die Idee für die Serie ist ja danach erst entstanden. Es ist auch erst danach, so sogar lange nach Endgame, wurden erst Anthony Mackie und ach, wie heißt er noch mal?
Sebastian Stan
wurden erst sehr spät von Marvel eingeweiht in diese Pläne und dazugeholt und gefragt, ob sie es überhaupt machen wollen.
Aber das ich war hab alles das schon zum gespürt Zeitpunkt von Endgame. Szene.
Ich gar nicht. Also auch gerade mit dem Wissen, wenn man das die Szene noch mal anschaut, das ist ein ganz anderer Moment. Sie haben sich quasi den Satz, den er sagt, mit diesem "Es fühlt sich nicht right an", den haben sie im Nachhinein umgedeutet. Das hat er so nicht gemeint. Ja, er hat es auf Captain America bezogen. Du bist doch Captain America, deswegen fühlt es sich nicht right an. Und nicht so, ich Captain America, ich weiß nicht, ob das richtige Wahl ist. Aber das fühlt sich nicht richtig an. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber
das ist umgedeutet, bequemerweise. Das kann man jetzt auch einfach akzeptieren, muss man ja auch, weil jetzt hat die Serie was anderes erzählt. Aber das widerspricht sich eigentlich. Und das ist nur so ist ein Beispiel für Redconning. Das geht ja noch viel weiter. Also zum Beispiel,
lass mich kurz dazu was sagen, weil ich habe die Szene anders empfunden schon damals im Kino. Ich habe mir schon damals tatsächlich gedacht, so einfach ist das bestimmt nicht. Und ich bin in dem Moment bei ihm, weil es ja auch darum geht, irgendwie Steve Tschüss zu sagen und zu verstehen erstmal, was da eigentlich passiert ist. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt von einem Charakter, sei es im wahren Leben oder auch in einem Marvel-Film, erwarten kann, dass er so schnell ist und in dem Moment schon begreift, wenn er da irgendwie erstens erfährt, okay, krass, der Dude ist nicht zurückgekommen, sondern der hat jetzt irgendwie sein ganzes Leben irgendwie in der Zeitlinie nochmal verbracht. Und jetzt sitzt er hier und jetzt gibt er mir das Schild und es ist mein letztes Mal, dass ich ihn sehe. Dann auch noch so schnell zu sein und zu sagen, ich glaube, ich habe ein Problem damit, dieses Schild anzunehmen, weil ich schwarz bin. Das ist schon sehr viel erwartet.
Aber das sind deine Gefühle gewesen in dem Moment. Und das ist nicht das, was mir die Szene erzählt. Also mir erzählt sie das nicht, so wie sie inszeniert ist, so wie sie gemeint ist. Auch mit dem Wissen, dass sie das gar nicht so umsetzen wollten. Ich glaube, mein erster Gedanke war damals, ja, genau wie in den Comics, weil es ja mir auch der Captain America wird. Das war ja klar, dass sie das machen, weil das sind die Russo-Brüder. Die müssen 3 Millionen Comic-Referenzen da noch mit drin haben. Und dann wird natürlich Sam der nächste Captain America. Das hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Und du hast schon recht, wenn du sagst, der Fokus war mehr auf Steve als Captain America in dieser Szene, als auf Sam Wilson übernimmt jetzt das Schild. Insofern hast du natürlich recht. Aber ich würde das als Redconning einstufen. Es sind auch andere Sachen, die da drin geredconnt werden. Also zum Beispiel der Gebrauch von Waffen. Sie haben auch in den Featurettes verraten, dass es ein Ziel war. Hier ist es in der Serie sehr viel Hand-to-Hand-Combat passiert. Weil ist halt ästhetisch und so und ist halt auch Marvel und so weiter. Aber die haben halt zwei Figuren, die gerade in den Filmen nichts anderes gemacht haben, als sehr viel um sich herumballern. Also sowohl der Falcon, der hat ja mit zwei Waffen in der Hand gleichzeitig auf jeden geschossen, also selbst auf Spider-Man. Da gibt's auch, das war noch im ersten Civil War bei dieser Prügelei am Leipziger Flughafen, war noch ersten Krieg, dass der Winter Soldier und Sam beide rumballern. Das sind die einzigen, die wirklich rumballern. Und genau die ballern an dieser Serie nicht rum. Das geht dann auch so weit, dass an einer Stelle jemand, ich will noch nicht spoilern, ihnen sagt, ja, legt mal die Waffen weg, wir müssen weg hier. So, ohne Grund. Also ich saß schon so warum sagt ihr denn jetzt, sie sollen die Waffen weglegen? Ach ja, genau, damit sie in der nächsten Szene wegrennen und nicht jemanden umschießen. So, das ist halt die Serie gibt sich sehr viel Mühe, manche Sachen aus dem Film zurückzunehmen, weil sie wollen, dass da geprügelt wird, also werden möglichst keine Waffen eingesetzt. Es ist für die Handlung wichtig, dass wenig Waffen eingesetzt werden, weil es könnten versehentlich die falschen Menschen einfach erschossen werden. Weil turns out, Super Soldier, Captain America hat nicht ohne Grund das Schild, er braucht es, damit er nicht erschossen wird. Was, da kannst du noch so sehr Supersoldat sein, eine Kugel ist stärker als du. Und die Serie gibt sich dann sehr viel Mühe, den Leuten die Waffen aus der Hand zu nehmen, damit sowas nicht passiert. Und dann haben wir eine Figur, die, ich weiß nicht, ob ich das im Non-Spoiler-Part sagen sollte, egal, eine Figur, die in Civil War eine große Rolle spielt, ein Antagonist, der auf einmal zu John Wick mutiert in dieser Serie. Also, vorher war das ein sehr schlauer Typ mit sehr nachvollziehbaren Gefühlen und jetzt ist er reich, mächtig, mit der Unterwelt vernetzt und John Wick. Also, es ist wirklich so, was ist hier passiert? What's going on? Das ist Redconning in meinen Augen. Das ist nicht geschickt gemacht. Ich sag nicht, ich finde die Idee super, dass Sam so, was es bedeutet, Captain America zu sein, dass das große Thema der Serie ist, dass das Schild das Symbol der Serie ist, dass es im Logo mit drin ist, dass es inszeniert wird wie der Ring in Herr der Ringe, schwer, mächtig und mit Bedeutung überladen. Dass das so gemacht wird, finde ich fantastisch. Aber sie sind nicht sehr gut darin, das clever einzufügen. Ich finde, es ist sehr geredconnt. Und das ist eine Sache, die mich stört.
Hm, aber bin ich total bei dir. Ich glaube, jetzt ist auch eigentlich der Punkt, wo wir in den Spoilerteil gehen könnten.
Ja.
Ja, dann sind wir jetzt im Spoilerteil, dann kannst du es jetzt auch sagen.
Ich meine Baron Zemo natürlich.
Ja.
Also Daniel Brühl ist hilarious, auch in der Serie, also immer.
Ist großartig.
Wobei er hier noch mehr wirkt wie ein bekehrter Nazi als wie Sokovi. Also irgendwie ist mir der deutsche Akzent hier noch mehr aufgefallen als vorher. Und wenn er jetzt die ganze Zeit mit einem Mantel rumläuft, also man muss dazu sagen, Baron Zemo ist ja in der Comicvorlage. Es gibt ja zwei, es gibt einen Helmut Zemo, der ist, und einen Heinrich Zemo. Also beide sind Deutsche halt, und hier ist Sokovi ja. Ich fand auch im Civil War, fand ich ihn fantastisch umgesetzt, weil er ein so nachvollziehbares Motiv hatte. Und ich glaube, es ist einer der wenigen Antagonisten, wo Marvel wirklich eine Grauzone erreicht. Wo er nicht per se nur böse ist oder eine Figur nur böse oder nur gut ist, sondern wo sie weggesperrt gehört, aber wir alle wissen so, man versteht, wo es herkommt. Man versteht, woher seine Kritik bei den Menschen herkommt. Aber er hat nur mal einen Bombenanschlag gemacht, deswegen ist er doch böse genug, dass man ihn wegsperren
muss. Aber das ist bei Thanos doch auch so. Also ich verstehe schon, also ich finde natürlich deine Argumentation, ja, es gab schon mal weniger Menschen auf der Welt, und da hatten wir trotzdem Probleme. Weiß nicht, ob das stimmt unbedingt, aber es ist halt, ich verstehe Thanos. Ich kann, also gerade wenn er dann so ein lieber alter Opi geworden ist in seinem Garten, ich kann ihm das schon auf eine gewisse Art und Weise jetzt nicht verzeihen tatsächlich, aber ich kann ihn nachvollziehen, ich kann seinen Charakter nachvollziehen.
Ja, aber wenn es um den Plan von Thanos geht, ne? Also wenn du jetzt die Hälfte der Menschheit wegnimmst, dann wirfst du die Menschheit um 40 bis 50 Jahre zurück. Aber das ist alles. Du wirfst sie um 40 bis 50 Jahre zurück. In 50 Jahren ist es die gleiche Anzahl wie vorher.
Ja, vor allen Dingen.
Deswegen macht der Plan keinen Sinn.
Ja, verstehe ich jetzt. Ich glaube aber grundsätzlich sieht man ja auch irgendwie gerade dann, und da ist tatsächlich jetzt Falcon so ein bisschen genauer als jetzt irgendwie andere Serien, oder beziehungsweise wir müssen ja jetzt schauen, was da jetzt in Phase 4 noch alles kommt, dass sie schon sehr genau hinschauen und uns sagen, okay, was hat das eigentlich zu bedeuten, wenn die Hälfte der Menschheit erst weg war und dann 5 Jahre später einfach wiederkommt. Und das fand ich eigentlich interessant. Und da muss ich sagen, dass die Serie viel nochmal liegen gelassen hat, weil ich vieles von diesen politischen Strukturen immer nur erzählt bekommen habe, aber nicht gespürt habe. Und das fand ich schwierig. Und es wurde auch, also ja, es war nicht konkret, und dann wusste ich auch nicht genug darüber oft. Also ich meine, wir haben jetzt in der letzten Folge natürlich irgendwie noch diese große Ansprache irgendwie, die ja da kommen musste, weil wie willst du es sonst auflösen? Ja, also du kannst es ja nur noch mit einem großen Monolog auflösen, in dem dann alles nochmal besprochen wird. Aber es reicht mir dann eben doch nicht. Und deshalb fand ich dann jetzt eben im Gesamten, wenn ich dann eben so zurücktrete und die komplette Serie anschaue, fand ich sie dann eher so, okay, viel gewollt, nicht ganz so viel umgesetzt, aber interessante Blickwinkel nochmal reingebracht, aber eben nicht komplett den Atem gehabt, um das bis zum Ende hin irgendwie durchzuziehen. Und
ja, das hat auch einen konkreten Grund. Also ich bin jetzt nicht so tief bei der Produktion der Serie dabei. Ich habe mir keine Recaps angeschaut, ich habe mir nicht so viel im Hintergrund zu der Serie angelesen, aber ich habe gehört, also sie wurde kurz vor Beginn der Pandemie abgedreht. Also die wesentlichen Teile in Europa und so, in Prag zum Beispiel, haben sie gedreht, kurz bevor die Lockdowns kamen. Der Handlungsstrang mit den, es ist ja alles eine große Allegorie auf Flüchtlinge. Und auf was es bedeutet, wenn Nationen die Verantwortung vor sich gegenseitig hin, also wenn sie sich hin und her zuschustern, weil niemand für die Flüchtlinge verantwortlich sein will. So, das finde ich als Grundidee gut. Und so wie du sagst, das haben sie aber nicht so geil ergründet in der Serie. Ich hatte auch bei den ersten paar Folgen das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was die Bösewichte jetzt eigentlich wollen.
Ja.
Ich muss es noch 10-mal sagen, damit ich es wirklich verstehe.
Und ich habe bis auch zum Ende nur so halb verstanden. Das meine ich mit Behauptung. Ja. Das ist eine Behauptung.
Jetzt pass auf, woher die Behauptung kommt. Sie haben nämlich, auch was diese Mutter von diesen Flüchtlingen angeht, also also nicht Mutter, sondern die platonische Mutter, an die sie geglaubt haben und die beerdigt wird. Die war ursprünglich in der Serie drin und das haben sie auch gefilmt. Aber da ging es dann eben um Flüchtlingslager und um eine Seuche, die um sich geht. Und weil dann die Pandemie war, haben sie diesen Part einfach rausgeschnitten aus der Serie. Der war mit drin. Also es war mehr Motivation für den Bösewicht drin, aber aus Angst, und das ist fast schon Ironie, wenn es in der Serie um Rassismus und Flüchtlinge geht, aus Angst vor der politischen Implikation und der Aktualität haben sie diesen Part aus der Serie rausgeschnitten, der wesentlich für die Motivation der Bösewichte war. Ich weiß natürlich nicht, wie groß dieser Part wirklich war. Das können zwei Szenen gewesen sein, das kann eine halbe Folge gewesen sein. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht ist auch alles Mist, was ich rede, und das habe ich nur so falsch peripher mitgekriegt, dass es das überhaupt passiert ist. Man möge mich korrigieren. Aber es fügt sich. Wenn man das weiß, fügt es sich. So, warum siehst du nicht diese Figur? Warum reden sie die ganze Zeit von ihr? Warum sind alle so ergriffen, aber niemand nimmt sich die Zeit, dann wirklich über sie und ihre Motive nachzudenken? Ach ja, stimmt, weil sie das einfach rausgeschnitten haben.
Ich weiß gar nicht, ob mir, aber das müsste ja schon viel sein, weil das würde mir, glaube ich, als Begründung immer noch nicht reichen. Weil ich verstehe dieses, ne, One People, One World. Ich verstehe das schon grundsätzlich, ne? Also, dass man halt sagt, okay, sind jetzt 5 Jahre lang irgendwie sehr, sehr viele Menschen weg gewesen. Wir haben weitergelebt, wir waren da, wir haben neue Strukturen geschaffen, auch aus der Not heraus neue Strukturen geschaffen. Und jetzt will man uns diese Strukturen wieder wegnehmen, weil die Politik jetzt entscheidet, okay, wir bauen jetzt wieder Grenzen. Wir sind nicht mehr eine Menschheit, sondern wir müssen jetzt wieder dahin zurück, wo es um Kapitalismus geht und um Eigentum geht und die persönlichen Interessen von halt einer Elite. Und diese Elite konnte sich offensichtlich in diesen 5 Jahren nicht durchsetzen, ne? Also darum geht es ja, dass es da eben auch nochmal, es ist ja auch eine klassizistische, nicht klassizistisch, sondern es geht dann nochmal um Klassen, ne? Um Gesellschaftsklassen, die da thematisiert werden. Und das fällt, finde ich, manchmal so ein bisschen hinten über, dass man dann nicht ganz genau versteht, bis dann eben Sam am Ende das nochmal irgendwie so offensichtlich erklärt, dass es eben diese Elite gibt, die dann halt eben auch ihre Reichtümer schützen möchte und aus diesem Grund Grenzen aufbauen will.
Da habe ich auch schon wieder ein Problem damit, weil das, was wir in der Serie sehen, so wie du sagst, es gibt eine Elite und es gibt und diejenigen, die sie hin und her schieben, ne? Das ist das, was mir die Serie zeigt, aber die Serie zeigt mir nicht beide Seiten. Also zum Beispiel, der Senator spricht es nur an und was eines der Probleme der Flag-Smasher ist, für die sie keine Lösung haben, dass sie eben jetzt in Häusern wohnen, die vorher anderen Leuten gehört haben, die auf einmal wieder da sind. Was bedeutet das jetzt? Also ich sehe auch nicht den Konflikt innerhalb der Bevölkerung. Ich sehe nur die Elite und ich sehe nur die Flag-Smasher, aber ich sehe nicht, was alle anderen Menschen drüber denken. Ich habe höchstens in Spider-Man Far From Home hatte ich das Gefühl zu sehen, aber ja, wie soll ich sagen, eher belustigend aufgearbeitet, was bedeutet, wenn 5 Jahre später Leute alle wieder da sind. So, das war ein Steigbügelhalter für Gags, aber mehr nicht.
Ja, ja, aber weißt du, welche Szene tatsächlich mir am ehesten ein Gefühl dafür gegeben hat, was das genau bedeutet? Das war die Szene, wo Monica zurückkommt in WandaVision im Krankenhaus und einer von den Krankenpflegern sagt, oh Gott, sie kommen alle wieder zurück, wir haben gar keinen Platz. Das heißt, es kommen nicht nur heile, gesunde Menschen zurück. Nein, auch die kranken Menschen kommen zurück. Ja, und ein Krankenhaus hat halt einfach nur begrenzt Ressourcen. Das haben wir alle jetzt in der Pandemie nochmal sehr hart gelernt. Was das eigentlich bedeutet, ne? Also, und das ist ja nur ein Teil davon, was es eigentlich konkret bedeutet und wie blauäugig auf eine gewisse Art und Weise auch die Avengers waren, die gedacht haben, okay, das ist die Lösung für alle Probleme, dass wir jetzt nach 5 Jahren alle wieder zurückholen. Und das ist ja jetzt auch das Spannende, was jetzt in Phase 4 ja irgendwie aufbereitet werden muss. War das wirklich eine gute Idee? Und da sind wir wieder bei diesen vielen Schichten, die Marvel dann eben doch auch hat. Ist es immer alles die richtige Entscheidung? Ist es immer wirklich so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint? Okay, Thanos hat halt alle weggebeamt, jetzt holen wir wieder alle zurück und alle sind wieder happy. So ist es halt nicht.
Da hast du recht, da macht Marvel was auf und das finde ich auch gut, dass sie es ergründen. Aber jetzt kommt mein Problem damit, wie sie damit umgehen. Du hast jetzt die Flag-Smasher. Die haben ein interessantes Problem. Sie sind eine Metapher für die echte Flüchtlingskrise in dieser Welt. Und dafür auch, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und wenn man sich um Menschen nicht kümmert, dass daraus eben Freiheitskämpfer / Terroristen entstehen. Das ist etwas, womit sich die ganze Welt seit 60 Jahren rumschlagen muss. Nachdem, was wir da im Mittleren Osten veranstalten, dass da natürlich Terroristen dabei rauskommen. Du kannst nicht Bomben auf Menschen werfen. Du kannst nicht Grenzen reinziehen, wo es vorher keine gab. Und erwarten, dass die Menschen es einfach hinnehmen und das alles schon irgendwie funktioniert. So funktioniert die Welt nicht. So, und was macht jetzt aber diese Geschichte? Du hast jetzt die Flag-Smasher mit einem interessanten Motiv, einem nachvollziehbaren Motiv, das nicht genug ergründet wird, dass wir uns selber irgendwie zusammenreimen müssen, um sie zu verstehen und erst gegen Ende mit pathetischen Reden klarer wird. Und du verschwendest auch keine Zeit damit. Ich glaube, das in der zweiten oder dritten Folge in der die Anführerin der Flagsmasher, die Kali, Menschen bei lebendigem Leibe einfach verbrennen lässt. Und dann ist es klar, okay, sie hat vielleicht ein interessantes Motiv, aber sie machen sehr böse Dinge und sie werden noch sehr viele Menschen sehr qualvoll umbringen, wenn man sie gewähren lässt.
Aber es wird ja diskutiert, naja, aber es wird ja trotzdem immer wieder diskutiert, weil das ist ja nicht, also so einfach ist es nämlich dann doch nicht. Also ich sehe dann in ihr Gesicht und sie trifft diese Entscheidung. Ich sehe in die Gesichter von ihrer Gruppe, die nicht mit ihr komplett auf einer Wellenlänge sind.
Aber sie gehen jeden Schritt mit
bis zum Ende.
Auch in der letzten Folge. Du denkst kurz, oh, jetzt rebellieren sie und dann so One People, One World, alles gut. So, also sie haben auch Zweifel, weil es sind also Kinder ist schon zu viel gesagt. Die sagen dauernd, das sind Kinder, aber die sind ja alle Anfang 20. Das sind Menschen, die wissen, was sie tun. Du hast immer diesen Moment des Zweifels und da wäre es interessant, was ist denn, wenn die jetzt innerhalb der Gruppe rebellieren, wenn Leute Nein dazu sagen und Leute es nicht machen. Aber sie machen es sich einfach und sie machen es einfach, weil die Person über ihnen in der Hierarchie es gesagt hat. Hm. Und das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach. Sie machen es sich bis zum Schluss sehr einfach. Der größte Moment des beide Seiten Betrachtens ist der Monolog von Sam Wilson. Das ist der größte Moment, beide Seiten zu sehen und gefälligst drüber nachzudenken, was eine richtige Lösung wäre. Das ist der große Moment. Aber vom Held, von Captain America ganz gegen Ende und beide Seiten selber sind bis dahin eher unbeleuchtet und einseitig. Das ist mir zu einfach.
Also ich bin bei dir, das ist schon sehr, es ist einfach, ja, bin ich bei dir. Ich spüre es trotzdem. Also ich bin schon dabei, ne? Also ich finde Kali einen sehr interessanten Charakter. Ich finde die Schauspielerin großartig. Also ich sehe wirklich was. Ich sehe was in ihren Augen, ich sehe was in ihrem Gesicht und ich kann schon nachvollziehen, wo sie herkommt. Mir fehlen die Informationen ganz oft. Aber das Gefühl ist irgendwo schon auch bei ihr. Und ich bin auch, nachdem sie sich entscheidet, Menschen umzubringen, bin ich trotzdem immer noch bei ihr und spüre eine Tragik bei ihr. Und das ist vielleicht was mich zum Beispiel auch an Marvel immer wieder mit zurückholt, dass ich ganz oft eine Tragik in Figuren spüre. Und das machen sie relativ subtil, weil es eben einfach nur eben nochmal der Blick ins Gesicht ist, irgendwie der Blick in das Gesicht irgendwie von den anderen, ein kurzer Wechsel, irgendwie ein Blickwechsel. Mehr machen sie dann eben oft nicht. Also sie gehen dann nicht in die Ergründung nochmal rein. Da rebelliert dann keiner gegen Kali und sagt, nein, sorry, da bin ich jetzt nicht mehr mit dabei. Für mich braucht's das tatsächlich gar nicht. Mir fehlt's an anderer Stelle.
Ja, aber ich hier, um Kali zurückzukommen, weißt du, mir liebt die Serie die Empathie, wenn sie ihr keinen Moment für die Selbstzweifel geben. Es gibt keinen Moment der Selbstzweifel. Du kannst sagen, ja, okay, ich sehe das jetzt im Gesicht oder nicht. Ja. Sie sagt am Ende sorry gegenüber Falcon, I'm sorry, aber sie meint ja ihm gegenüber, dass es ihr leid tut und sie meint nicht, oh, vielleicht war das nicht richtig, was ich getan habe. Vielleicht hätte ich nicht Leute lebendig verbrennen lassen sollen. Sie versucht ja genau das am Ende wieder, dass Leute, die in diesem Lieferwagen sind, dass die Senatoren, dass sie bei lebendigem Leibe verbrennen sollen. Das ist bis zum letzten Punkt ist das, was sie machen will. Da fehlt mir dann die Empathie. Dann ist es für mich zu sehr Terrorist. Dann sehe ich nicht mehr den Freiheitskämpfer, dann sehe ich den Terroristen. Und es ist erst Falcon, der nochmal sagt, hey, wer bestimmt denn, wann jemand ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer ist? Und mir fehlt es da wirklich, mit ihnen mitgehen zu können, mit ihnen Verständnis zu haben. Und damit es überhaupt so weit kommen kann, da sind wir bei ein bisschen Plot Convenience und eben Retconning, dürfen die natürlich nicht versehentlich erschossen werden. Kali darf nicht, da muss rumgeprügelt werden auf diesen Trucks und so weiter. Keiner hat Waffen dabei. Captain America hat nicht ein Sondereinsatzkommando dabei, das sie festnimmt. Was komischerweise am Ende aber passiert. Ganz am Ende kommt ein Sondereinsatzkommando rechts und links aus der Gasse rausgesprungen. Hey, guck mal, hier, Supersoldat, wir nehmen euch jetzt einfach fest. Und sie können nichts tun. Oh, stimmt. Hätte man das alles so leicht lösen können? Nein, lasst uns lieber den neuen Captain America mit einer Pistole und seinem besten Kumpel, lasst ihn uns einfach alleine diese Leute festnehmen, ohne Superkräfte und alles, ohne Hilfe von anderen Soldaten. Da macht sich der Plot wieder zu leicht, damit ja, alles genauso passiert, wie es passieren soll. Und natürlich bringt sie Battlestar versehentlich um. Was sie auch erst am Ende sagt zu ihm, dass es keine Absicht war. Aber was hat sie denn erwartet, wenn sie mit Superkräften jemanden so rumprügelt, dass der rechts und links durch den Raum fliegt? Natürlich bringt sie jemanden um. Und das hätte man, sie ist ja auch nicht dumm. Also ist sie jetzt wirklich ein dummes Kind, das versehentlich das Falsche getan hat? Das wird mir immer wieder von der Serie suggeriert. Aber das ist eine erwachsene Frau, die sich sich selbst Super Soldier Serum injiziert hat, eine Revolution plant, alles organisiert und sie hat versehentlich jemand umgebracht und sie weiß ja eigentlich auch nicht so richtig, was sie tut, weil sie ja auch irgendwie nur ein Kind ist. Das ist mir zu leicht. Das ist so, wie wenn man sagt, guck mal, Philipp Amthor, der ist ja so jung und so unerfahren. Der Typ hat ein abgeschlossenes Jurastudium. Der ist weiter im Leben als ich und ich bin älter als er. So, also was soll der Quatsch? Natürlich ist der Typ zu 100% für alles verantwortlich, was er macht. Und er weiß auch ganz genau, was er macht.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich für mich die Argumentation ist, ihr da zu verzeihen. Aber also verzeihen ist auch zu viel gesagt, ne? Aber ja, warum ich trotzdem noch Empathie für sie habe, das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, dass sie ein Kind ist oder dass irgendjemand mir das sagt, dass sie ein Kind ist, sondern ich verstehe den Kampf, den sie hat, den innerlichen. Dieses, okay, ich muss jetzt harte Entscheidungen treffen. Und die harten Entscheidungen, die trifft ja nicht nur die eine Seite, sondern die harte Entscheidung trifft ja auch die andere Seite. Ich meine, auch unsere Superhelden müssen die Entscheidung treffen, ab wann es legitim ist und ab wann es gerechtfertigt ist, jemanden umzubringen für die Sache. Also da bin ich
nicht. Sollte man meinen, aber da ist das Problem von der Serie. Wir sehen in der allerersten Action-Szene von Falcon, wie er Leute umbringt. Da bringt er Menschen ohne Probleme, aber schmeißt sie aus Flugzeugen raus.
Ja gut, aber ich meine, Captain America hat da auch immer wieder, also ich glaube, der zweite Captain America hat einen wahnsinnig hohen Bodycount tatsächlich.
Ich will nicht das Thema aufmachen, ob jetzt ein Superheld töten sollte oder nicht. Ich sag nur, die Serie erzählt ja in dem einen Moment, natürlich bringt er diese bösen Söldner um, aber die anderen, diese Terroristen seines Wissens nach, ja, da darf er jetzt nicht versehentlich umbringen, am besten wir nehmen ihm die Schusswaffen weg. Und ein Flugzeug, aus dem er sie rauswerfen kann. Ich finde, das ist halt dieser Marvel-Weg, es sich manchmal zu leicht zu machen. Es gibt einen Captain Marvel.
Aber das ist ja nicht leicht machen, oder?
Die Story sorgt dafür, dass der Held nicht versehentlich die falsche Person umbringt. Also versehentlich im Sinne von eine Person umbringen, bei der er sich später fragen muss, oh, hätte ich sie umbringen sollen oder nicht. Ja? Also einfaches Beispiel, Captain Marvel. Captain Marvel wird Captain Marvel gefangen genommen von den bösen Skrull. Und kriegt diese Ketten angelegt und ihre Fäuste sind verschlossen. Und sie schafft es, sich zu befreien. Aber obwohl sie versucht, die Skrull alle umzubringen, schafft sie es nicht, weil ihre Hände ja noch, also ihre Power, ihre Möglichkeit, die Leute umzubringen, das ist ja gerade in dem Moment genommen. Also kann sie nur abhauen. Die Handlung hat gewollt, dass sie nicht versehentlich jemand umbringt, bei dem sie später bereut. Und sowas stört mich, dass dann diese Grauzonen nicht beleuchtet werden, dass sich ein Superheld nicht am Ende des Tages auch mal fragen muss, oh fuck, was habe ich da eigentlich getan? Es ist so falsch, dass ich diese Menschen alle kaltblütig umgebracht habe.
Das stimmt, also auf jeden Fall stimmt das, ne? Also es wird natürlich immer relativ ein großer, langer Weg gegangen, ne, dass eben die Superhelden jetzt nicht unbedingt Menschen umbringen müssen und trotzdem sterben Menschen. Das muss man ja auch irgendwie sagen, ne? Also, obwohl die Story sehr weit geht, jemandem irgendwie besondere Hindernisse in den Weg zu legen, dass nicht aus Versehen jemand stirbt, sterben Menschen. Und Marvel geht ja damit um. Findest du nicht? Ich finde schon.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob sie damit umgehen. Also bei Captain Marvel zum Beispiel haben sie erstens das Wichtige weggenommen und dann reicht ein Dialog auf einer Wiese reicht, um alle schwere Last, die auf ihr Leben lang gelastet hat, oder zumindest das Leben, an das sie sich erinnert, gelastet hat, wird von ihr genommen. Dialog auf einer Wiese.
Und,
Überlegen, wo war denn jetzt bei Civil War, weißt du, die nennen es Civil War und es war eine Schlägerei auf dem Leipziger Flughafen. Die größten Emotionen kommen zwischen Winter Soldier, Captain America und Iron Man auf. Auch natürlich etwas, wo niemandem was passiert, aber wo wenigstens symbolisch viel passiert. Eine Freundschaft zerbricht, ein Schild wird in einen Fusionsreaktor reingerammt. Symbolisch passiert da wenigstens viel. Mir fehlt immer so ein bisschen die tatsächliche Konsequenz manchmal bei Marvel. Das ist auch mein größtes Problem mit WandaVision. Dass am Ende Personen leben, die eigentlich tot sein sollten. Also, jetzt retconnt ihr gerade die Filme. Ist das jetzt euer Ernst? Da habe ich gedacht, okay, bei Infinity War ist die Hälfte der Menschheit doch nicht gestorben, was eigentlich klar war. Aber wenigstens zwei Figuren fallen mir ein, die in Infinity War gestorben sind. Und jetzt, zwei Jahre später, sagt mir Marvel, nee, die sind eigentlich auch nicht wirklich tot.
Ja gut, aber das ist ja auch Loki.
Beispielsweise. Die andere Person ist Vision, weißt du? Das ist halt so.
Ja, nee,
das ist nicht euer Ernst.
Ja, nee, das ist schon klar.
Aber trotzdem. Das ist mein großes Problem mit Captain America and the Winter Soldier. Das ist das Ding. Ich wusste, bevor die Serie losgeht, am Ende der Serie, auch wenn sie sagen, es gibt nur eine Staffel und so, ja, weil dann am Ende der Serie ist es Captain America and the Winter Soldier. Das habe ich schon vor 4 Jahren, warte mal, nee, Wanderendcamp vor 2 Jahren. Das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Das ist genau das, dass es eh darauf hinausläuft.
Da bin ich auch bei dir. Ne? Also, dass es natürlich irgendwie einfach um eine Entwicklung ging. Ich finde trotzdem, dass es natürlich irgendwie relevante Themen gibt in der Entwicklung.
Ja, ja,
also
ja,
nur weil man weiß, wie es am Ende ausgeht, heißt das nicht, dass man die Geschichte nicht unbedingt erzählen will. Mhm. Ich finde zum Beispiel, also was ich großartig fand an der Serie, ist dieses Ganze, wenn sie bei Sams Schwester sind. Ne? Also wo man dann tatsächlich nochmal so ein Gefühl bekommt irgendwie für das Zuhause
von einem Helden. Das ist meine Lieblingsfolge. Die 5. Folge von den 6. Lieblingsfolge.
Ja.
Aus genau den Gründen. Ich habe auf einmal das Gefühl, die zwei müssen sich wirklich mal miteinander auseinandersetzen. Das ist übrigens auch die am straightesten erzählte Folge. Das ist eine ganz einfache Handlung. Es geht nur um die Charaktere und wie sie zueinander stehen. Und ich habe nicht permanent das Gefühl, wie bei der Folge 3 und 4 herum, habe ich permanent das Gefühl, dass Personen absichtlich dumme Sachen tun, damit das passiert, was passieren soll. Ob es jetzt Simo befreien ist, ob es jetzt ist, dass Kali Leute sterben lässt, die sie nicht hätte sterben lassen müssen. Weißt du, ich verstehe das sogar, wenn sie die Senatoren umbringen muss in ihrer Welt. Das verstehe ich. Aber warum muss sie diese einfachen Wachmänner sterben lassen, obwohl sie nicht hätte sterben lassen müssen? Das ist für mich konträr ihrer Message. Das ist gegensätzlich. Aber es muss passieren, damit Marvel mir sagen kann, guck, sie ist böse. Es ist eindeutig böse. Es ist richtig, dass man sie bekämpfen will. Das ist mir zu einfach, ne? Und diese 5. Folge konzentriert sich nur auf Charaktere, nur darauf, was es bedeutet, als Schwarzer in Amerika aufzuwachsen, was es bedeutet, wenn Menschen sich gegenseitig helfen. Das sagt die 5. Folge aus. Und deswegen ist die 5. Folge für mich die stärkste, weil sie in den richtigen Momenten gar nicht zu viel will und ein bisschen zurückgenommener ist und sich nur auf die Figuren konzentriert.
Ich finde diese Diskussion, ne, ob jetzt eben eine terroristische Gruppierung Gewalt einsetzt oder nicht, ich finde aber, das ist trotzdem eine interessante Geschichte wert. Ne? Also ich meine, denk mal an die RAF, denk mal irgendwie an Malcolm X. Es ist die Frage, wirst du an dein Ziel kommen, ohne Gewalt einzusetzen? Wirst du komplett Gandhi-mäßig mit deiner Message dich durchsetzen? Oder wirst du ab irgendeinem Punkt Gewalt einsetzen, weil du halt eben dafür eine größere Aufmerksamkeit bekommst? Und ich finde, da gehen sie nicht tief genug rein. Sie reißen es nur an, da bin ich bei dir. Ich finde aber trotzdem, dass es nicht unbedingt eine Instrumentalisierung ist, um mir jetzt zu zeigen, dass Kali böse ist, sondern die Entscheidung muss sie treffen. Die Entscheidung geht gar nicht anders. Sie muss ab einem gewissen Punkt sagen, okay, es reicht halt einfach nicht mehr nur jetzt hier zu sein und da und irgendwelche Aktionen zu bringen, sondern meine Nachricht an das Volk muss größer noch sein. Und da dann irgendwie herauszufinden, wie sie damit umgeht, als Anführerin der Flag Smashers und wie auch ihre Gruppe damit umgeht, da hätte ich mir mehr erhofft. Ich finde es aber eine richtige Entscheidung zu sagen, sie müssen diese Diskussion führen.
Ja, aber müssen sie diese Wachmänner umbringen?
Ja.
Also es wird auch nicht groß. Es ist halt ein Widerwort von einem Mitstreiter von ihr und dann wird das ausgeblendet weiter. Es ist mir zu sehr, sie muss böse sein und fertig. Aber wir drehen uns da im Kreis.
Ja, wir drehen uns im Kreis auf jeden Fall.
Ja, wir haben da unterschiedliche Ansicht, aber das ist ja okay, weil die Serie ist da open for interpretation. Ansonsten finde ich, dass sie die Themen angerissen hat, finde ich tatsächlich gut.
Ja.
Hat mich überrascht, habe ich gar nicht erwartet. Ich hätte mir das nur in einem straighteren Korsett gewünscht, so wie in dieser 5. Folge, wo wirklich auf die Emotionen eingegangen wird. Ich erinnere mich, 1. Folge, ich habe mit Bucky fast geweint, als ich dann wirklich festgestellt habe, warum er mit seinem Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber den Vater des Mannes, den er umgebracht hat, warum er mit dem Kontakt hat, oder dass mir das überhaupt wie Schuppen von den Augen gefallen ist, das hat mich emotional tatsächlich getroffen. Und ich fand das an für sich gut, dass das Symbol des Schildes so ein starkes und wichtiges Symbol ist. Und wie sie dann damit spielen, vor allem dieses berühmte Ende der 4. Folge, dieses Symbol mit Blut beschmutzt ist, warum es mit Blut beschmutzt ist. Aber es wäre auch wieder nicht Marvel, wenn es echte Konsequenzen gäbe. Da bringt jemand jemanden vor aller Augen um, vor den Augen der Welt. Und die Konsequenz ist, dass er unehrenhaft aus dem Militär entlassen wird. Es gibt gar keine schlimmere Konsequenz. für den Plot war das wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, haha, aber das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, dass dann Leute vielleicht nicht bestraft werden für sowas. Finde das aber irgendwie eine Mixed Message. Es gibt mehrere Mixed Messages manchmal in dieser Serie. Also Rassismus, großes Thema, finde ich gut, auch wie sie es thematisiert haben. Und gleichzeitig sagen sie mir ernsthaft, dass alle Schwarze gleich aussehen. Für so einen billigen Gag. Das ist eine Mixed Message für mich. Wie kann es denn sein, dass sie diesen billigen Gag gehen, wir geben Sam Wilson jetzt eine Sonnenbrille und dann sieht er genauso aus wie der andere schwarze Untergrundboss, das passt schon. Und kein anderer merkt es. Das merkt niemand. Selbst wenn er in eine Bar geht, wo der Barkeeper sogar sein Lieblingsgetränk kennt, Stimme und so, alles egal, der guckt ihn an und denkt so, ah ja, klar, natürlich ist das der Typ. What the fuck? Hat mir die Serie gerade gesagt, dass alle Schwarze gleich aussehen? Was ist das für eine rassistische Scheiße? Wie können sie mit diesem Klischee spielen, das dann auch nicht irgendwie clever aufgelöst wird, sondern einfach so da stehen gelassen wird, in einer Serie, wo Rassismus und Alltagsrassismus, systematischer Rassismus, wo das alles eine so große Rolle spielt, wie können sie in der gleichen Serie mit so einem rassistischen Klischee nicht mal spielen, sondern sie stellen es einfach dar? Das verstehe ich nicht. Da fehlt mir hier und da ein bisschen das Fingerspitzengefühl.
Also ich habe die Szene tatsächlich anders gelesen. Ich glaube, ich habe sie nämlich so gelesen, dass sie genau mit diesem rassistischen, mit diesem Klischee spielen. Ne? Also und das.
Aber inwiefern? Er kommt doch durch damit.
Ja, aber der andere testet ihn ja. Also der Typ hinter der Bar testet ihn ja wirklich und ist sich halt eben nicht sicher. Okay, ist das jetzt wirklich irgendwie derjenige, von dem ich glaube, dass er das ist? Und dann stellt er ihn ja auf die Probe und er besteht den Test halt eben.
Sollte das wirklich funktionieren? Wo in der echten Welt funktioniert das? Ich meine, die haben ja sogar ein Bild von ihm gezeigt und ich habe gedacht so, das ist doch nicht die gleiche Person. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Zeigt mir den und sagt, und er sieht genauso aus wie er.
Und er sagt das ja dann aber auch. Er sagt, oder sieht wirklich aus wie ich.
Ja, aber nur weil er es sagt, heißt es ja nicht, dass es stimmt. Ich finde nicht, dass die gleich aussahen.
Ich finde auch nicht, dass die
gleich aussahen. Bin ich jetzt weniger Rassist als die? Ist das jetzt denn ernst?
Die Frage ist tatsächlich, ob das Rassismus ist, zu denken, dass sie gleich aussehen, oder ob das auch zum Teil tatsächlich was ist, was wir in Superheldenfilmen immer mal wieder erzählt bekommen, wie zum Beispiel, dass man Superman nicht erkennt, wenn er eine Brille auf hat.
Ja, aber das ist ja auch alberner Schwachsinn. Das regt mich ja an Superman ja auch auf.
Ja, mich regt das auch auf. Es sind aber natürlich, das sind halt so Klischees, mit denen sie in der Szene, finde ich, so ein bisschen auch spielen. Deshalb, ja, also verstehe ich. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht über unseren lieben John Walker geredet.
Ja, schwierig. Also,
ich finde es auch schwierig.
Ich find's zum Teil auch gut gespielt von Wyatt Russell. Also ich meine, der Typ ist aus den Genen entsprungen von Kurt Russell und Goldie Hawn. Also wenn dem nicht gute Schauspielerei im Blut liegt, dann weiß ich auch nicht. Ich finde, das haben sie eigentlich gut gemacht. Und ich finde auch das ganz stark mit der Aussage gegen Ende dieser vierten Episode, dass er eben in seiner Wut und Verzweiflung derjenige ist, der ein Verbrechen begeht. Aber an dem Moment verliert mich die Serie danach, weil sie wirklich sagen, ja gut, dann wirst du halt unehrenhaft entlassen und gut ist. Es gibt keine Strafe und gar nichts. Und am Ende wirst du sogar zu dieser Comicfigur US Agent. Also es ist wirklich, ist das jetzt euer Ernst? Ihr habt jetzt so weit, so ein, das ist ja ein gutes Thema. Und das ist auch symbolisch, steht das ja für so vieles. Ne, dass jemand in Stars und Stripes einen Gefangenen einfach umbringt und damit davonkommt. Das steht ja sogar für irgendwas. Aber wie gehen die damit um? So, es ist dann egal, zwei Folgen später in Wirklichkeit.
Also ich hoffe, dass es nicht egal ist, tatsächlich. Also ich finde, ich war auch ein bisschen irritiert irgendwie von Folge 5 und 6, wie sie dann nochmal mit ihm dann umgehen. Ich hoffe aber, dass das nur jetzt eine Vorgeschichte dafür ist, dass er noch weiter in eine Richtung geht, wo man ja, also in eine antagonistische Richtung, ne? Also wo man tatsächlich irgendwie auch noch mal merkt, okay, da wird er zum, weiß ich nicht.
Es ist eine antagonistische Richtung, weil er ja für jemanden arbeitet, die ein Bösewicht ist.
Das stimmt, genau. Also aber jetzt aus der Comic-Richtung verstehe ich das. Aus der Comic-Richtung verstehe ich auch irgendwie, wo er sich hin entwickelt. Das weiß man ja immer noch nicht genau, ob das in den Filmen dann auch so ist. Ich finde, es ist erstmal, ja, also in 5 und 6 ist es noch zu einfach. Es ist noch zu einfach, dass er am Ende in den Endkampf verwickelt ist und man tatsächlich irgendwie ein Bild hat, irgendwie wie die drei dann den Gang runterrennen und du denkst, okay, jetzt gehört er doch wieder dazu. Und wir hatten aber eigentlich schon gedacht, irgendwie, der ist schon an einem Punkt, wo er nicht mehr wo ihm nicht mehr verziehen wird oder wo man ihn zu kritisch sieht tatsächlich, wo man merkt, okay, er ist schon sehr übereifrig und im positiven Sinne übereifrig, im negativen Sinne ist er tatsächlich ja vielleicht zu patriotisch, ne?
Oder auch nicht, weil.
Oder auch nicht.
Weil offensichtlich, also ja. Ist immer Patriotismus auch eine Frage der Auslegung.
Ja.
Aber wie auch Oscar Wilde so schön sagte, Patriotismus ist die Saat des Bösen. Nee, warte mal, der. Ist egal.
One World,
irgendwie The Rock falsch zitiert, glaube ich. Aber The Rock wird es angesprochen, was Patriotismus eigentlich bedeutet.
Mhm.
Egal. Es ist halt so ein Sinnbild für mich, wie auch Civil War funktioniert. An für sich werden große und wichtige Themen aufgeschlagen, aber im Endeffekt ist es eine Prügelei auf dem Flughafen und so viel mehr passiert da eigentlich nicht und zwei Filme später sind eh alle wieder cool miteinander. Mhm. Und so ähnlich hat sich das bei mir mit John Walker angefühlt. Eigentlich wird da wirklich groß was aufgebaut und dann ergibt sich das so ein bisschen in Wohlgefallen. Lass uns doch zusammenarbeiten, passt schon. Oh, du hast dir ein Captain America-Schild geschmiedet, keine Sorge, zwei Szenen später spielt das keine Rolle.
Ja, das fand ich richtig schwierig, tatsächlich. Dass er ja dann doch noch mal wieder mit einem Fake-Schild antritt und keiner das kommentiert. Ich hoffe wirklich, dass das noch mal kommt. Ich hoffe noch mal, dass das noch mal abgegriffen wird.
Der nimmt's ja nicht mit. Also ich glaube, für seinen US-Agent spielt es keine Rolle, ein Schild zu haben oder nicht.
Und nee,
das ist ja das Ding. Du hast symbolisch, das machen ja aus Post-Credit-Sequenz, oh, er schmiedet sich sein eigenes Schild. Klar, es ist nur symbolisch, weil es ja nicht aus Vibranium. Es besitzt nicht die gleichen Eigenschaften. Ja. Das ist rein symbolisch, aber mit diesem Symbol machen sie nichts. So, bis dahin haben sie gedacht, cool, jetzt bauen wir was Geiles auf. Und symbolisch passiert da viel, aber was machen wir damit? Keine Ahnung, lass es einfach am Ende liegen, ist doch egal. So, das ist halt manchmal so ein bisschen typisch Marvel. So der letzte Schritt fehlt noch, um es wirklich geil zu machen.
Bucky schaut es noch mal an, ne? Also, es liegt zerdellert auf dem Boden und Bucky schaut es noch mal an. Und also das ist halt quasi die Auflösung dessen, dass er irgendwie versucht hat, noch mal irgendwie mit letzter Kraft doch noch Captain America zu sein.
Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, bevor wir, glaube ich, Richtung Schluss müssen, weil ja unsere Positionen klar sind und so viel mehr gibt die Serie ja nicht her in 6 Folgen. Es gab in der letzten Folge eine große Auflösung, die, glaube ich, jeder mit einem Gehirn vorher vorausgesehen hat, oder? Ich habe nur niemandem drüber reden können, aber ich sag so da, ja klar. Na klar ist sie der Power Broker, was habt ihr denn gedacht? Habt ihr nicht aufgepasst in der, ich glaube, 2. Folge, wie sie lebt, was sie tut, wie sie euch hilft? Ist euch nicht klar, dass sie der Power Broker ist? Es ist wirklich so. Ich habe so die These, dass nichts an dieser Serie überraschend ist. Also wirklich überraschend. Überraschend vielleicht, wie hart das inszeniert ist, so Ende dieser 4. Folge oder sowas. Aber es ist nicht wirklich überraschend, was passiert. Das hätte man alles, das kann man alles vorhersehen. Wie hast du das empfunden? War das eine große Überraschung? Und wenn ja, was hat sie mit dir gemacht?
Ich muss sagen, es war keine große Überraschung. Aber es war schon eine Überraschung. Weil ich hatte eine Idee davon, was sein könnte, aber ich habe sie nicht eindeutig mit dem Power Broker zusammengebracht.
Mhm.
Aber ich habe sie auf jeden Fall ich habe sie zumindest mit einem gewissen Misstrauen angeschaut. Wir reden übrigens von Sharon.
Von Sharon Carter. Auch so ein leichtes Redconning, wenn man so will. Man kann natürlich auch sagen, okay, sie entwickeln der Figur der Sharon Carter weiter, das ist interessant. Man kann aber auch sagen, war sie das in den anderen Filmen? Ist das die gleiche Person? Das ist auch wieder so eine Art von Redconning. Also ich nehme es als Prämisse gerne hin. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass sie der Bösewicht ist, aber sie haben es mir auch zu offensichtlich erzählt. Also mit ihrer Super-Duper-Wohnung in ich weiß nicht, Madripoor oder wie das nochmal hieß.
Madripoor, ja.
Ja, und also ich fand, da war das schon klar. Und in dem Moment in der letzten Folge, wo sie diesen einen Typen mit diesem Gas umbringt, war, okay, alles klar. Okay,
ja.
Da war ich mir sicher, okay, sie ist der Bösewicht, gut ist. Also, weil ein guter Marvel-Held macht das ja nicht. Ein guter Marvel-Held nimmt ja nicht mal eine Pistole in die Hand, um jemanden umzubringen. Komischerweise, weil der Winter Soldier auch die ganze Zeit wild um sich geballert hat, jetzt nicht mehr. Ich verstehe das PTSD und so weiter, aber ein Endgame ballert auch noch wild um sich. Und das war auch schon nach dem Clip.
Ein guter Marvel-Held bringt sie mit einer App um.
Mit einer App?
Ja, so wie in der letzten Folge jetzt. Coole App.
Ach so, ja. Es ist auch ein bisschen leicht, sich als Terroristen
zu organisieren. Super leicht. Nein, er hat das Handy doch gekriegt.
Verschlüsselte Sprachnachrichten und so, das verstehe ich ja noch, dass das so in Wirklichkeit passiert. Aber
er hat das Handy bekommen. Weißt du noch, als sie ihn abgelenkt haben? Dann haben sie ihm das Handy gegeben, weil Carly ihn angerufen hat und dann hatte er das Handy und deshalb hatte er die App. Das ist so eine geile Story.
Und das Handy hat keine Facecam. Ach so, ja, stimmt.
Nee, das ist nicht gesperrt. Da kann er jetzt überall rein. Facecam, und ja, keiner hat dran gedacht.
Keine Sicherheit.
Das fand ich auch sehr lustig. Ja, ich sag, manchmal Carter, machen sie es live. Ja, manchmal schon, auf jeden Fall, ja. Sharon Carter, ja, fand ich auch ganz spannend. Ich noch eine Sache, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Was genau bedeutet das denn jetzt alles für die vierte Phase?
Ach, weil stimmt.
Ich habe nämlich tatsächlich eine Theorie. Ich habe jetzt schon eine Theorie, was die Themen der vierten Phase sind.
Ich sag dir, dass es nicht viel mit der vierten Phase zu tun hat. Also nicht viel bedeutet. Ich habe das Gefühl, diese Serie ist optional für Phase 4. Das war die Intention dahinter. Mhm. Weil klar, Origin und so weiter, und was bedeutet es, Captain America zu sein? Aber das ist für die eigentlichen Filme gar nicht so relevant. Es ist ein Fehler zu denken, dass man alles von Marvel gesehen haben muss, um Marvel zu verstehen. Viele Leute haben Endgame und Infinity War gesehen, ohne die Filme davor oder bestimmte Filme davor gesehen zu haben. Ich habe sogar die allermeisten haben nicht alle Marvel-Filme gesehen, bevor sie mit Infinity War und Endgame zwei der größten Filme aller Zeiten gesehen haben. Die haben nicht alle Filme gesehen. Und bei der Serie ist es auch so, musst du sie gesehen haben, um weiter Marvel und vor allem Phase 4 genießen zu können? Ich glaube nicht. Also das, was am Ende rauskommt, ist der gleiche Status quo, den wir am Ende von Endgame hatten. Sam Wilson ist der nächste Captain America, der Winter Soldier ist da und kämpft für die Guten und sie muss jetzt im Gefängnis. Hm. Das ist die gleiche Grundvoraussetzung. Wir haben ja sogar gedacht, dass Sharon Carter bei S.H.I.E.L.D. ist. Das war ja sogar unser Gedanke. Wir wussten nicht, dass sie nicht mehr bei S.H.I.E.L.D. ist, aber wir dachten, sie ist bei S.H.I.E.L.D. Der Status quo ist genau der gleiche wie ein Endgame am Ende. Und das ist das Traurige an der Serie. Es entwickelt sich nicht weiter. Wir kriegen jetzt mehr Hintergrundwissen. Wir haben eine neue wichtige Figur, John Walker, also mutmaßlich wichtig. Aber meine Vermutung ist, auch wenn es noch nicht angekündigt wurde, es gibt keinen eigenen Film, sondern eine nächste eigene Serie, die heißt Captain America and the Winter Soldier. Und was übrigens auch etwas ist, was ich eben damals bei der Ankündigung schon gesagt habe, ja, natürlich gibt's keine zweite Staffel. Die nächste Staffel heißt Captain America and the Winter Soldier. Und so ist es jetzt auch, anscheinend. Das wird ja am Ende eingeblendet. Und für diese Serie werden Sharon Carter und John Walker wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, für Phase 4 des Kino-Universums gar nicht mal wirklich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber was ich damit meine, ist trotzdem, nachdem wir ja jetzt zwei Sachen schon aus Phase 4 sehen konnten, ne? WandaVision und jetzt eben Falcon und Winter Soldier, und ja auch jetzt schon diverse Trailer rausgekommen sind, sehe ich zwei Sachen, die auf jeden Fall uns jetzt gerade beschäftigen. Und zwar einmal nach Hause kommen und zweitens, wie gehe ich mit Trauma um? Das sind zwei Themen, ich glaube, das wird sich durchziehen durch die verschiedenen Filme und Serien, die wir jetzt sehen werden, weil, also mal abgesehen davon irgendwie, ob das für die neuen Helden, wie jetzt zum Beispiel Shang-Chi tatsächlich eine Rolle spielen wird, das weiß ich nicht, da bin ich noch so ein bisschen unsicher, aber zumindest für die, die bei Endgame dabei sind, muss es ja irgendwo eine Konsequenz geben, ne? Also wie geht man danach weiter und wie geht man damit um?
Meine Vermutung ist, dass diese Themen eben tatsächlich nur in den Serien eine Rolle spielen. Also auch bei WandaVision war ja Traubewältigung das große Thema. Und ich glaube, dass es in den Filmen gar nicht so wichtig ist. Das Multiversum schon, also WandaVision war wichtiger fürs Kinouniversum, glaube ich, weil Wanda hier eindeutig für Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness vorbereitet wird. Und bei Captain America oder Falcon and the Winter Soldier sehe ich nicht die große Vorbereitung für einen der nächsten Kinofilme. Die bereiten eher die nächste Staffel vor. Also ich glaube, es ist immer noch keine offiziell angekündigt, aber ich gehe jetzt fest davon aus, dass es passieren wird.
Hm.
Und ja, insofern hat das alles für mich bisher noch keine große Relevanz fürs Kinouniversum. Selbst die Loki-Serie, von der ich natürlich noch gar nichts weiß, habe ich nicht das Gefühl, okay, das zahlt jetzt in den nächsten Spider-Man-Film ein. Oder das zahlt jetzt in Shang-Chi ein. Oder das zahlt in, was kommt denn noch alles ein? Also Eternals, das wird super wichtig für Eternals. Habe ich auch nicht das Gefühl. Ich glaube, dass das Phase 4 Kinouniversum bereitet viel vor, um irgendwann in Phase 5 oder so den großen Mashup wieder zu haben. Und die Serien vielleicht auch, die zahlen damit ein. Aber noch zahlt nichts, jedes für sich, super viel in Phase 4 ein.
Ich glaube, Loki ist auf jeden Fall, der große Grund für Loki ist tatsächlich, dass man den wieder in die richtige Timeline bekommt. Ne? Und dass jetzt.
Dass man den nicht umbringen wollte, würdest du mir sagen? Dass er zwar gestorben ist, aber wieder zurückkommen muss. Und zwar so, wie wir ihn zuletzt gesehen
zurück.
Haben.
Er war schon immer
damit
nur
sich
da.
In Wirklichkeit nichts verändert hat.
Er war schon immer
wirklich? In einem Marvel-Film?
Er bekommt einen neuen Redemption-Arc. Er bekommt einen neuen Redemption-Arc. Ich freue mich auf Loki. Ich freue mich einfach drauf.
Ich freue mich tatsächlich auch, weil der Trailer war cool. Also der Trailer war gesehen, gedacht, extrem. Boah, ja. Das hat so Umbrella Academy Vibes, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, das hat alles. Das hat Douglas Adams Vibes, das hat Wes Anderson Vibes. Ich bin einfach super, super gespannt auf die Serie tatsächlich.
Und mehr darüber werdet ihr dann in Lauras Video sehen.
Ja, das ist korrekt. Cool, dann es war sehr schön, heute mit dir über Marvel zu philosophieren.
Danke, das kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön. Dann beim nächsten Mal ist der gute Fabian nämlich wieder da. Wir haben sogar schon ein Thema für die nächsten Podcast-Folge, oder?
Echt?
Mhm.
I don't know.
Ich glaube, und das unter Vorbehalt, weil wir ja auch manchmal Sachen noch enden. Doch, 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 du bist beim nächsten Mal auch da. Ja, klar. Invincible wollten wir machen.
Ach, ja, oh Gott. Mhm. Dann, so viel kann ich schon mal sagen. Meine Lieblings-Superhelden-Serie seit Watchmen auf HBO.
Mhm.
Deutlich besser für mich als WandaVision oder Falcon the Winter Soldier ist Invincible auf Amazon Prime. Guckt es an. Hört euch den Podcast an.
Das Geile ist, ich gucke ja normalerweise absolut keine Trickfilme, ne? Und überhaupt Zeichentrick, Serien, Filme, nicht so der größte Fan. Ich habe das geguckt vor euch allen anderen. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin da einfach drüber gestolpert und war so, ja, das gucke ich jetzt. Und dann war ich tatsächlich hooked. Und das will was heißen. Das will wirklich was heißen.
Ich vor allem, es gibt jetzt nur diese eine Staffel und eine zweite Staffel ist noch gar nicht bestätigt, aber ich habe jetzt die ersten fünf, der insgesamt 12 Comicbände habe ich hier rumliegen und die werde ich mir schön durchlesen, weil ich wissen will, wie es weitergeht.
Ja,
das ist eine Serie, die sehr hookt.
Ja, das stimmt. Gut, aber da reden wir ja das nächste Mal drüber. Dann vielen Dank, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, und wir hören uns bald wieder.
Ciao.